I'm in love with John Scalzi. Ich habe John Scalzis Erzählung Rettschutz zweimal gelesen. Einmal im Spätsommer als Unterhaltung, just for my personal pleasure, nun noch einmal als Vorbereitung für unsere heutige Studio B-Sendung. Auch wenn ich die Erzählung nicht uneingeschränkt lobpreisen werde, ist sie doch immerhin so gut, dass es keine verschwendete Zeit war. Beim wiederholten Digestieren erschließen sich neue Metaebenen und es zeigt sich eine Komplexität und Tiefe, die zumindest mir während der ersten Beschäftigung mit den zahlreichen Wendungen und Twists des Plots entgangen war. Was mir das Lesen etwas vergällte, war der Umstand, dass John Scalzi den Plot der Geschichte, also die Bewusstwerdung der Red Shirts über die Vorgaben über ihr Leben und den Kampf dagegen, auch stilistisch auf die Erzählung übertragen hat. Sprich, die Charaktere der Red Shirts bleiben analog zu ihren Schicksalen in Fernsehserien eher flach und es verlangt eine enorme Konzentration, Finn, Hansen und Hestes auseinanderzuhalten. Nach der in sich abgeschlossenen Science-Fiction-Erzählung Red Shirts, die lediglich drei Viertel des Buches umfasst, schießt John Scalzi mit drei Codas, eigenständigen Kurzgeschichten, die die eigentliche Erzählung zwar wieder aufgreifen, jedoch auch ohne sie gelesen werden können. Es ist ein brillanter Einfall Scalzis, eines der Grundmotive seiner Erzählung, die sich selbst zu erkämpfender eigener Bedeutung übersehener Personen im Fortgang eines Dramas zu verstärken, indem er dafür für die Handlung der vorausgegangenen eigentlichen Erzählung nebensächliche Protagonistinnen wählt. Zeitlich angesiedelt sind die Codas in der Jetztzeit. Während im ersten Teil die Erzählung durch Personen aus der Vergangenheit zunächst stärker, mit dem steigenden Selbstbewusstsein der Protagonistinnen zunehmend schwächer beeinflusst wurden, werden nun einzelne Personen der Zukunft in die Gegenwart zurückgewirkt haben. Allen ist gemeinsam, dass ihr Lebensfluss unterbrochen wird. Da ist ein mit Schreibblockade kämpfender Drehbuchautor, der nicht länger Skripte schreiben kann, in denen Menschen sterben, nachdem er von den realen Folgen seines bisherigen Schaffens in der Zukunft erfahren hat. Der Sohn des erfolgreichen Serienproduzenten versucht nach einem schweren Unfall die rätselhaften Umstände seiner wundersamen Heilung zu entschlüsseln. Eine Frau, die als Lehrerin arbeitet, nachdem sie sich als Schauspielerin versuchte, deren Erfolg jedoch nicht über Redshirt-Rollen hinausgedieh, wird mit der Frage nach alternativen Lebenswegen und der Liebe konfrontiert. Die erste Coda, in der sich ein unter einer Schreibblockade leidender Drehbuchautor anonym für Hilfe an das Netz wendet, kann als Verweis auf John Scalzis Biografie gelesen werden. Beiden ist gemein, dass sie an einer Science-Fiction-Serie mitarbeiteten, die nicht als die beste der Welt galt. Und wie der Drehbuchautor Nick wendet sich John Scalzi fast täglich seit mehr als 15 Jahren mit seinem Blog Whatever an die Welt da draußen, der hiermit ausdrücklich empfohlen sei. Die Passagen, in denen der fiktive Drehbuchautor Nick die von Fremden trotz der Bitten um Anonymität gestellten Fragen nach seiner Identität und Zurechnungsfähigkeit beantwortet und kommentiert, gehören zu den lustigsten Seiten des Buches. Vermutlich, weil John Scalzi dies nach den langen Jahren des Bloggens meisterhaft beherrscht. Gleichzeitig wird hier eine Verschiebung der bisherigen Paradigmen des Buchmarktes durch John Scalzi in die Literatur zurückgetragen. Der Autor, der nicht länger als reiner Sender fungiert. Natürlich war diese Position stets eine imaginierte, wirkten doch individuelle Lebensumstände stets zumindest in das zukünftige Werk zurück und konnte Kritik, literarisch, inhaltlich oder gesellschaftspolitisch, eine Auseinandersetzung über bestimmte Positionen initiieren und Bewusstseinsveränderungen bei den Rezipientinnen erreichen. Nun aber wird der Einfluss der Leserinnen durch das Internet nicht nur unmittelbarer, sondern auch ortsunabhängig und niedrigschwelliger. Dies mögen vor allem diejenigen bedauern, die aufgrund von Herkunft oder ererbter Bildung schon immer Zutritt zu sich als Hochkultur gerierenden Literatur hatten und über die Distinktion zu den Working Poor, die hierzulande zynisch als bildungsferne Schicht bezeichnet werden, ihr Selbstwertgefühl erzeugen. I don't give a shit. Intellektuelle my ass. John Scalzi kann als Typ des neuen Schriftstellers gesehen werden, der hierzulande mit der Veröffentlichung seiner Bücher immer noch die klassische Rolle des Senders innehat, geografisch jedoch im englischsprachigen Raum, real jedoch für alle, die die englische Sprache lernen konnten, und ich sage hier bewusst nicht, der englischen Sprache mächtig sind, über seine Veröffentlichungen im Internet Debatten auslöst, Feedback zulässt und, dies ist vielleicht der größte Unterschied zum klassischen Schriftsteller, der über ein elitäres Sendungsbewusstsein verfügt, sein Publikum so ernst nimmt, dass er seine Positionen ergänzend erklärt. Vergleichbar ist dies mit der Außenwirkung des Comedian Ricky Gervais, der seine Haltungen nicht nur über die Produktion, zum Beispiel seiner erfolgreichen Fernsehserie Derek, transportiert, die ein klassisches Konsumverhalten ermöglicht, sondern Twitter, Facebook und Co. anschließend nicht nur für Werbungszwecke seine originären Produktionen missbraucht, wie dies der Kulturbetrieb hierzulande aus Gründen des »Wozu soll denn das Internet sonst gut sein?« tut, sondern die Botschaft seiner Kunstfigur Derek, »Kindness is Magic«, und seine Kritik an Bigotterie transportiert. Natürlich könnte dies zynisch wiederum als reine Werbung mithilfe neuer Medien interpretiert werden. Der Unterschied ist jedoch genauso elementar wie der zwischen einem als umsatzgenerierenden Käufer eines Buches bzw. einer DVD und dem Respekt, der gezeigt wird, wenn man diese Konsumenten als Wesen mit einer relevanten Haltung wahrnimmt, deren Verständnis dem Sender wichtig ist. Nun aber zu konkreten Beispielen, damit Hesch und Herr Falschgold mit dem Augenrollen aufhören. John Scalzi hat einen weiten Weg zurückgelegt. Aus ärmsten Foodstamps-Verhältnissen stammend, ist er nun ein erfolgreicher und, wie er selbst sagt, reicher Schriftsteller. Abseits von zynischen »Du kannst es schaffen, wenn du nur willst« Botschaften, veröffentlichte er auf seinem Blog einen aufsehenerregenden Beitrag, in dem er beschrieb, dass Armut nicht nur das Fehlen von Geld ist, sondern ein Ausschluss und eine Verunmöglichung von Leben. Mehr als 800 Leserinnen dankten ihm und ergänzten sein Being Poor Essay mit eigenen Erfahrungen. Beispiele: Arm sein heißt abhängig sein von Leuten, denen du egal bist. Arm sein heißt zu hoffen, dass deine Kinder keinen Wachstumsschub haben. Arm sein heißt, dass Leute überrascht sind, wenn sie entdecken, dass du nicht dumm bist. Ein anderer Beitrag, der John Scalzi wiederum wütenden Protest einbrachte, beschäftigte sich mit den Privilegien weißer heterosexueller Männer. In diesem zeigte John Scalzi die zuvor gerühmten Stärken. Ihm ging es nicht darum, eine Gruppe, zu der er zugehörig ist, nämlich die der weißen, heterosexuellen Männer, pauschal anzugreifen, sondern er wollte seine Haltung erklären und Menschen wie mir helfen, dies anderen zu erklären. Und zwar so, dass es ohne das Wort Privilegien auskommt, auf das oft sofort mit totaler Abwehr reagiert wird. Das Ergebnis? Sein Blog-Eintrag Straight White Male, The Lowest Difficulty Setting There Is, ungefähr also heterosexuell, weiß, männlich, Beginner-Level. Er verglich diese Geburtskondition einfach mit den Einstellungen eines Rollenspiels à la Warcraft. Aber, Überraschung, selbst wenn man dieses Level ändern wollte, man kann es nicht ändern. Warum sollte man auch? Man kann schließlich in jedem Level verlieren. Es geht übrigens nicht darum, das Level für alle zu erschweren, im Gegenteil. Ganz groß, wie John Scalzi anschließend mit den zahlreichen Kritiken umging. In zwei kürzeren Essays ging er auf die häufigsten Gegenargumente ein, in a funny way, und zwar sehr ernsthaft. Den Verlust potenzieller Käufer für neue Bücher begrüßte er dabei. Ein Artikel, der vielen Nerds und Nicht-Nerds helfen könnte, ist mit »How not to creep« überschrieben. Die Welt wird ein schönerer Platz sein, wenn dies alle beherzigen. Zurück zum heute vorgestellten Buch Red Shirts von John Scalzi. Die Botschaft dieser ersten Coda zieht sich durch das ganze Buch. Die Aufforderung, sich Fremdbestimmungen bewusst zu werden und dafür einzutreten, so weit wie möglich selbstbestimmt zu leben. John Scalzi zeigt mit der Figur des Drehbuchautoren Nick, dass Ignoranz anderen gegenüber keine Entschuldigung sein kann und sich früher oder später rächen wird. Erst in dem Moment, in dem sich Nick eingesteht, dass es an ihm ist, niedrige Erwartungen nicht einfach zu erfüllen, sondern Maßstäbe zu setzen, mit denen er selbst zufrieden sein kann, löst sich seine Schreibblockade auf. Die Audioversion von Red Shirts wurde übrigens von Will Wheaton eingelesen, der in Star Trek The Next Generation für 5 Jahre Wesley Crusher als altkluges Kind spielte und in dieser Nebenrolle von vielen nicht besonders gemocht wurde. Die New York Times schrieb, dass die dritte Coda, über die ich nichts weiter sagen möchte, weil ihr sie lesen müsst, und in deren Mittelpunkt die großen Fragen nach Liebe, Verlust und Vergeben stehen, Will Wheaton zu Tränen rührte. John Scalzi war nicht überrascht. Zitat: Ich weinte selbst, als ich es schrieb. Control my fingers, I can't control my brain. No, no, oh, oh, oh.